Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, sonnige Grüße und einen schönen Nachmittag.
Großes Thema natürlich überall, gerade die Europameisterschaft. Ist das was dich auch interessiert?
Ich bin jetzt nicht der große Super-Fußball-Fan. Also ich gucke mir gerne irgendwelche Meisterschaften immer gerne an oder die deutsche Meisterschaft oder was auch immer. Aber ansonsten, wo ich jetzt sage, ich stelle mir jetzt den Wecker und stehe dann auf hoch oder sowas, das bin ich nur nicht. Aber ansonsten ist Fußball natürlich, was jeden so begeistert, gerade Sport.
Hast du früher selber gespielt?
Fußball habe ich mal gespielt als 7-Jähriger, ja. Aber mir war das dann zu doof, immer hinter Ball hinterher zu rennen und alle anderen auch noch hinterher. Und deswegen bin ich dann über Schwimmen und der Leichtathletik zum Boxen gegangen.
Ja, genau. Das ist jetzt nämlich meine Frage. Wie und wann hast du gerade den Boxsport so für dich entdeckt?
Ich habe mit 7 Jahren mal Fußball gespielt, so wie, glaube ich, jeder kleine Junge. Dann war mir das zu doof, hinter Ball hinterher zu rennen. Dann bin ich zur Leichtathletik gegangen. Das war auch zu doof, im Kreis zu rennen. Dann zum Schwimmen, immer gegen so eine Mauer zu schwimmen. War zu doof. Und dann bin ich mit 10 Jahren so ungefähr mit einem Freund zum Boxtraining gegangen und mein Freund war schon ein halbes Jahr im Boxsport drinne und hatte mit den großen Handschuhen auf meine Nase gehauen und da habe ich gedacht, oh, das will ich auch können. Und so habe ich mich dann sozusagen hoch und durch geboxt.
Ja, und was hat dich so daran fasziniert?
War so die Herausforderung Mann gegen Mann. Du bist alleine für dich verantwortlich. Also zumindest kam das auch später dann ganz, ganz klar so raus. Weil wenn ich schlecht trainiere, kann ich auch schlecht im Ring sein. Und ich bin dafür verantwortlich, ob ich gut trainiere oder wenn ich mal einen schlechten Tag habe, muss ich trotzdem zum Training, muss ich mich da durchbeißen. Also der Trainer hat zwar einen großen Anteil dran, klar. Aber den inneren Schweinehund musst du überwinden.
Und warst du früher schon ehrgeizig, dass du gesagt hast, das will ich jetzt unbedingt machen, will ich unbedingt schaffen?
Ich bin total ehrgeizig in allem, was ich mache. Also ich bin da wirklich, ich glaube, ein ganz, ganz anstrengender Typ. Also weil ich will, wenn ich was mache, will ich auch gewinnen. Das ist ganz klar. Und im Boxen hat es ja meistens geklappt. Und jetzt in meinem jetzigen Business läuft das auch ganz gut.
Genau, da kommen wir natürlich noch drauf. Aber lass uns erstmal so ein bisschen back to the roots gehen. Du bist ja hier in Bad Saro geboren,
genau.
Aufgewachsen in der Nähe. Und erzähl uns mal so ein bisschen deine Amateur Boxgeschichte, wie sich das so entwickelt hat und ab wann du dann wusstest, dass du wirklich auch Profiboxer werden willst?
Profiboxer kam ganz, ganz spät. Also ja. Ich habe angefangen mit 10 Jahren, wie gesagt. Bin dann von einmal Training die Woche freiwillig auf 2-mal, dann auf 3-mal, auf 4-mal und auf 5-mal die Woche zum Training gegangen. Meine Mama war zufrieden, dass ich zu Hause raus war, mehr oder weniger. Also weil, ja, Kriminalität gab es ja nicht, aber meine Mutter wusste, okay, ich bin beim Training und da bin ich irgendwo anders im Bau, irgendwo scheiße oder das war irgendwo in Gärten einsteigen oder weiß ich was, Kirschen klauen und so. Und deswegen war sie ganz zufrieden und ich war nie das Talent, ich habe das immer mit Fleiß weggemacht. Also ich habe immer versucht zu trainieren und hart zu trainieren und mir hat das harte Training auch unheimlich Spaß gemacht. Also was keinen Spaß gemacht hat, das waren die Läufe, weil das immer eine Quälerei war. Klar, aber ansonsten so Training generell, gerade Boxtraining hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, auch wenn es natürlich manchmal oder später einem weh tat. Und dann mit 12, 13 Jahren bin ich das erste Mal zur DDR-Meisterschaft gefahren, war vorher schon Kreismeister und Bezirksmeister und bin dann mit der Bezirksauswahl sozusagen an der Ostsee gefahren, das erste Mal in meinem Leben, nach Graal-Müritz war das, oder Zinnowitz. Da bin ich dann mit 13 DDR-Meister geworden und da war dann sozusagen der Wind ja Weg gebahnt, dass ich auf die Sportschule komme. Da bin ich nach Frankfurt-Oder dann gegangen, wo ich heute noch wohne. Und ja, das war einfach toll, mit 18 Jungs sozusagen das gleiche Hobby mehr oder weniger zu haben. Mehr war es ja damals nicht. Also wir waren 18 Jungs in der Klasse, das war die 8B damals, bei Frau Wendland, also unsere Klassenlehrerin. Und das Internat war von der Schule 100 Meter weg. Wir konnten doch nicht verschlafen, weil dann stand die Klassenlehrerin im Zimmer und hat uns wach gemacht. Aber das war eben halt so wie so eine Art Trainingslager. Also das war immer
eine Klassenfahrt.
Wieder, so. Eine Klassenfahrt, genau, ich bin nicht drauf gekommen. War immer wieder neue Erlebnisse und neue. Jeden Tag war anders, trotz des Alltags mehr oder weniger. Und das war einfach toll. Ich meine, der Erste ist gegangen nach einer Woche, der hatte Heimweh dann und ist wieder nach Hause gegangen, da waren wir nur 17. Der Zweite ist nach einem halben Jahr gegangen, da waren wir nur 16. Und übrig geblieben nach der 10. Klasse sind 2 Mann, Dirk Eigenbrot und ich. Und Dirk ist dann so ja Europameister geworden bei den Männern, so richtig guter Typ geworden. Und wir haben heute noch einen Kontakt. Also man hat so die Kontakte auch immer noch, mit denen man damals so groß geworden ist. Und das war einfach eine schöne Zeit.
Du hattest ja auch einige Verletzungen, Bänder, eine Bänder-OP gab es und dann gab es eine Zwangspause von 6 Monaten, halben Jahr.
Das war, ich bin damals dann durch Zufall in die Nationalmannschaft gekommen der Männer. Also ich war damals Junioren-Europameister mit 16 Jahren, mit 17 Jahren. Dann bin ich zu Manfred Wolke in eine Trainingsgruppe gekommen, was damals dann mein Trainer geblieben ist. Und dann bin ich zur DDR-Meisterschaft gefahren, bin dann DDR-Meister geworden im Schwergewicht mit 19 Jahren, glaube ich.
Im Grunde ging das so steil bergauf.
Das ging eigentlich super bergauf, also das muss man schon sagen. Und dann kam, also dann war ich bei der Europameisterschaft, hab Silber geholt, bei der Weltmeisterschaft, bei den Männern habe ich Bronze gewonnen im Schwergewicht. Da habe ich mich dann verletzt und dann kam im Prinzip die Wende schon.
Ja, genau. Apropos die Wende, wie und wo hast du denn den Mauerfall erlebt?
Da war ich zu Hause am 9. November und habe meine Geburtstag geplant und ein paar Leute eingeladen. Ich hatte schon relativ früh eine Wohnung gehabt, so eine Einraumwohnung. Da habe ich noch eine Bar drin gebaut, so eine Tresenbar, dass die Küche ein bisschen abgeteilt wurde. Und dann kamen Kinder zum Geburtstag. Ich war fast ganz alleine, fast. Also nicht ganz alleine, aber fast. Und hatte mich gewundert, dass Kinder gekommen ist. Und ich habe damals gar nicht mitgekriegt, dass im Prinzip die Grenzen schon offen waren. Und deswegen kamen dann noch Kinder mehr zum Geburtstag. Und da hatte ich Fernsehen geguckt, da hat man das natürlich mitverfolgt.
Und wie hat sich das für dich damals angefühlt?
Wie kann ich sagen? Also zum einen sau gut, aber eben halt, man wusste gar nicht, was jetzt passiert. Also das war, ja, ich habe meinen Sport eben halt weitergemacht. Wir sind am 10. November, haben wir uns ganz normal auf der Trainingshalle getroffen, haben ganz normal weiter trainiert, am 11. genauso. Also das war eigentlich, ist das so weiter irgendwie davor? Und dann kam das ja immer mehr so die Zungen, ja, jetzt könnte man Profi werden. Aber wir wussten gar nicht, was das so richtig ist. Wir waren ja damals schon Profis. Wir haben 2-mal am Tag trainiert. Wir haben, sag mal, also ich habe einen Beruf gelernt. Ich bin Mechaniker. Den hatte ich damals abgeschlossen. Dann war ich sozusagen bei der Armee. Und dadurch, wir hatten nur Training. Wir waren wie Profis. Da hat sich jetzt vom Ablauf her rein theoretisch ja nichts verändert.
Aber trotzdem hast du es dann entschieden. Und das war 1990, glaube ich. Ne?
Das war 1990, genau. Weil mein damaliger Trainer ist dann sozusagen ins Profilager gewechselt mit Henry Maske und ich habe dann zu Manne gesagt, Herr Wolke, könnten Sie sich vorstellen, dass ich auch als Profi mitkomme und mitarbeite? Und dann hat er zu mir gesagt, weiß ich noch wie heute, also Axel, ich weiß nicht, ob wir da Erfolg haben. Wenn du probieren willst, probiert und wir probieren es ja auch alle, nur wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Und so sind wir dann Profi geworden und die anderen haben zu mir gesagt, ich habe einen Knall, also weil ich hatte damals ein Angebot gehabt, nach Leverkusen zu gehen, zu der Amateurstaffel. Da hätte ich 6.000 Mark im Monat verdient, bekommen, ein Auto und eine Wohnung umsonst. Oder eben halt als Profi zu unterschreiben für 2.000 Mark, ein Auto und die Wohnung musste ich selbst bezahlen. Am 10. Platz 10 habe ich damals gewohnt, in Frankfurt-Oder.
Aber du hast dafür gebrannt und wolltest das.
Ich wollte es unbedingt probieren, weil ich gesagt habe, man kann ja nicht falsch sein. Also ich hatte jetzt keine großen Namen im Kopf. Damals war Mike Tyson und so weiter. Aber dass ich gegen den mal boxen würde oder gegen welche anderen Schwergewichtler, das ging mir nie im Kopf. Und dass ich Geld verdienen wollte, das war auch nicht der Fall. Also ich wollte eigentlich nur, der Hauptgrund war, dass ich bei Manfred Wolke bleiben wollte, weil er mich als Sportler eben halt super trainiert hat.
Welches waren denn so deine Stärken tatsächlich als Boxer?
Also der Punch war mit Sicherheit nicht. Ich denke mal, die Nehmerqualitäten, die waren schon ganz gut. Aber man muss so sagen, damals waren, ich sag mal, die Boxer, die haben so, ich sag mal, von 1,85 bis 1,95 waren die alle groß, außer Lennox Lewis, der damals schon 2 Meter war. Von den Großen jetzt im Schwergewicht. Und dann kam irgendwann die Ära Klitschko. Und da hat sich das komplett nochmal umgekrempelt. Also da habe ich fast wie ein Superschwergewicht auch bei den Profis eben da. Also meine Stärken waren, glaube ich, die Nehmerqualitäten zum Anfang und die Beweglichkeit, dass ich den Kopf weggekriegt habe. Den braucht man ja zum Boxen nicht nur zum Gegenschlagen, sondern auch eigentlich zum Wegnehmen und überlegen, was kann man selbst machen.
Ja.
Und das waren, glaube ich, meine Stärken damals. Also gerade die Schnelligkeit, weil ich ich sag mal, ich habe damals um die 100, 103 gewogen, je nachdem immer, wie ich drauf war. Und das war, glaube ich, die Schnelligkeit, die das da so, sag ich mal, ins Spiel gebracht hat.
Kommen wir mal auf den Kampf 1995 gegen George Foreman. Wie hat sich das so für dich angefühlt, als du hörtest, okay, das klappt, also es geht los?
Naja, ich hatte einen Anruf bekommen von Wilfried Sauland, meinem damaligen Manager. Und der hat gesagt, Axel, ich will dir das bloß sagen, du musst das nicht annehmen, wenn du willst, kannst du das machen. Du könntest gegen George Foreman um die Schwergewichtsweltmeisterschaft der IBF boxen. Und ich so, nee, auf keinen Fall. Gegen so eine Legende, das traue ich mir nicht zu, das traue ich mir nicht. Also, und dann sagte Wilfried, du überleg dir das nochmal, rede mit deinem Trainer Manfred Wolke. Manfred Wolke, Olympiasieger 1968, so wie George Foreman auch. Wir haben uns dann zusammengesetzt nächsten Tag in der Trainingshalle, haben dann Videos geguckt, alte wie neue Videos von George Foreman. Und dann sagte Manne so, naja komm, du bist 20 Jahre jünger. Ich meine, das wird schon klappen, wollen wir nicht probieren wenigstens. Und so sind wir dann eingestiegen und haben es probiert. Und von dem Tag, als ich dann gesagt habe, ich mach das, war mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also die Presse war da, der Druck war da, du standst in der Öffentlichkeit komplett. Und ich glaube, da hat keiner an mich gelobt. Also mein Trainer, ja. Aber selbst mit meinem Manager war es, glaube ich, schwierig, weil er gesagt hat, okay, wir kassieren nicht Geld, was es da gibt. Und dann ist gut.
Und du selbst?
Eine Chance. Ich habe an mich gelobt, weil wir haben ja natürlich die Videos geguckt und haben gesagt, okay, George ist zwar mit 120 Kilo, 17, 18 Kilo schwerer wie ich. Reichweitenvorteile hat er auch gehabt, der ist ein bisschen größer, also 1,92 ist er. Ich bin 1,90 ungefähr immer gewesen. Jetzt bin ich schon kleiner, ich schrumpfe schon langsam.
Jetzt schon?
Ja, das ist ganz schrecklich.
Schon los.
Das ist ganz schlimm. Aber ich habe schon an mich geglaubt, gerade aufgrund der Schnelligkeit.
Ja, und die hatten dich ja im Grunde ausgewählt, so als vermeintlich ganz ungefährlichen Gegner, ne?
Genau, weil ich konnte ja keinen K.O. schlagen. Also ich habe zwar K.O. mal gewonnen, aber die waren dann noch ein bisschen schlechter wie ich. Also von der Seite war ich nicht der K.O.-Schläger. Und George Foreman hatte damals einen Vorvertrag unterschrieben, einen Kampf zu machen gegen Mike Tyson. Und da hätte jeder um die 50, 60 Millionen kassiert. Und wenn man weiß, dass der Verband dann immer zwischen 3% und 5% der Börse mitkassiert, dann ist natürlich klar, dass sie den kleinen Schulz nicht wollen oder wollten.
Und die Amerikaner kannten dich natürlich überhaupt nicht. Da warst du ein kompletter Außenseiter und die haben dich so als Enkel von Max Schmeling oder so da angesehen.
Genau,
ne?
Ja. Genau, weil Max Schmeling kennen sie natürlich. Ja. Also gerade von 1936 gegen Joe Louis, als er da Weltmeister wurde. Aber ich habe da gar keine Rolle gespielt. Ich habe mal zwar in Chicago ich damals geboxt, habe da nach 10 Runden gewonnen, nach Punkten. Aber ansonsten... Hat ja keinen interessiert.
So, und nun kam der Kampf.
Ja, das war schön. Also, ich
war
sag mal,
schön gewesen.
Ja, mehr oder weniger. Also,
aber na, erzähl mal so die Minuten, bevor es losging. Was ging da so in dir vor?
Das sind die schrecklichsten Minuten. Ich sag mal, du bandagierst deine Hände mit Tape. Da ist ja dann jemand aus der gegnerischen Kabine mit dabei oder vom gegnerischen Lager, damit du nichts unterbauen kannst. Also irgendwelche Metall oder sonst irgendwas, dass die Schlagfläche eben halt härter wird. Dann kam der Manager von George Foreman noch rein und sagte, Axel, ich kannte dir damals kaum Englisch. Axel, wäre schön, wenn du wenigstens 3 Runden durchhalten würdest. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, der haut mich bestimmt aus der Schuhe da raus. Und dann war der Weg zum Ring war insofern schön, weil ungefähr 3000 Deutsche da waren, die mich da unterstützt haben. Also viele Freunde aus Frankfurt-Oder, die ich dann logischerweise persönlich kannte. Aber auch viele andere deutsche Fans. Mhm. Und die haben es natürlich ein bisschen leichter gemacht. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich total ausgebuht werde, dass George Foreman natürlich der haushohe Favorit ist, das ist klar. Aber dass ich eben halt auch ausgebuht werde oder keine Stimmung ist, wenn ich als Erster in den Ring laufe. Aber die 3000 Deutschen haben so viel Welle gemacht, das war echt wie ein Heimspiel zum Anfang. Und dann kam, dann stehst du ja im Ring und dann kam George Foreman. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, der haut dir bestimmt gleich den Kopf runter. Und das war eine Stimmung da, das war wirklich gigantisch. Die Leute sind ausgetickt, ja. Also George ist mit 46 Jahren damals der älteste Schwergewichtsweltmeister geworden. Und das ist einfach eine Legende. Also das ist ein unglaublicher Typ. Und da habe ich gedacht, oh Gott, na sehen, wie das losgeht. Dann gehen wir in die erste Runde rein. Und er hat damals 17 Kilo mehr gehabt als ich oder 18 Kilo. Und ich dachte so, komm, dann versuchst du gleich mal mit deiner Jugend zu punkten und geh so in den Mann rein. Und der hat wirklich mich genommen und einfach weggeschubst, so mehr oder weniger. Und da habe ich gedacht, oh, dann bleibst du doch bei der Taktik, die wir mit Manfred Wolke hatten, aus dem Rückwärtsgang boxen, einkontern und dann versuchen, ihm halt gegenzuschlagen. Und das war, glaube ich, ist ganz gut aufgegangen.
Ja, es war ein super Kampf.
Ja, danke.
Und hinterher haben die Profis gesagt, eigentlich hast du gewonnen.
Ja, aber dafür gibt's nichts.
Nee.
Ja, aber das war mir gar nicht so bewusst, weil ich fand, ich habe einen guten Kampf gemacht. Und das war's. Und wenn du ins Ausland fährst, also als, sag mal, wie auch immer, als Herausforderer, musst du halt denjenigen, der den Titel hat, umhauen, sonst kriegst du nichts. Also, das war mir damals schon klar.
Und während des Kampfes denkt man da, also geht einem da irgendwas durch den Kopf oder bist du da so im, ich weiß nicht,
zum Glück bist du so im Tunnel und Adrenalin. Also die erste Runde geht los, also vorher war wirklich ein Gewusel im Kopf drinne. Was wird, was machen wir jetzt, wie gehe ich ran, wie sind die ersten Sekunden, das ist ja so ein Abtasten mehr oder weniger. Dann sagte ich ja, dann stand ich am Mann in den ersten 20 Sekunden, 30 Sekunden, wo ich dann gleich seine Füße gespürt habe. Und dann bist du irgendwo im Tunnel drin und dann boxst du eigentlich deinen Stil, den du dir vorgenommen hast. Dafür ist ja der Trainer auch da, um dich da immer in der Spur zu halten. Ein guter Trainer gibt dir wirklich bloß ein, zwei Tipps in der Ringecke. Und die versuchst du dann umzusetzen.
Und hast du letztendlich dann damit gehadert? Also, dass du eigentlich ja gewonnen hättest?
Nee, nie. Nie. Gegen so eine Legende hätte ich Ketten K.O. schlagen müssen. Aber dann hätte ich noch zwei Runden gebraucht vielleicht. Also er war am Wackeln in der 12. Runde, was ich so, wenn ich mir den Kampf nochmal angucke oder wenn ich drauf stoße, mehr oder weniger. Aber ist halt nicht umgefallen. Und das war ja auch deswegen, hat er mich ja ausgewählt, weil ich nie der K.O.-Schläger war.
Ja, aber da hat er trotzdem die Rechnung ohne den Wirt gemacht im Grunde. Dann ging es ja nochmal weiter gegen François Botha.
Ja, das war im Prinzip eine ganz, ganz schwere Zeit für mich, muss ich mal sagen. Also ich hatte den Kampf gemacht gegen George Foreman, der war ganz gut. Und dann kam Botha um die Ecke, den kannte keiner, also selbst ich nicht so wirklich. Hatte aber einen sehr guten Manager mit Don King.
Südafrikaner, der Botha, ne?
François Botha, ja. Südafrikaner und Don King, einer der bekanntesten und besten Manager im Boxgeschäft, der hat damals Muhammad Ali, er hat George Foreman gemanagt, alle gemanagt, Mike Tyson und alle Guten. Und der kam mit Botha um die Ecke und ich war für mich und für alle anderen, glaube ich, haushoher Favorit. Und dann ging er da auch in die erste Runde und ich habe gesagt, ach du Scheiße, Botha hatte die Führ, der hatte die Nase für Boxen und ist ein totaler Stinkertyp. Also der hat ja die Halle provoziert, der hat mich provoziert. Das war einfach unglaublich, eklig war er zu boxen. Und den Kampf habe ich dann leider auch verloren.
Aber es gab ja noch mal eine dritte Chance.
Ja, gab noch mal eine dritte Chance. Zwar irgendwann, ich sag mal, ein ganz entscheidender Moment in meinem Leben war eigentlich, ich habe den Kampf verloren gegen Botha. Wir hatten vorher schon alles, im Prinzip, alles war auf Sieg getrimmt. Also wir waren in Stuttgart. Dann war vorher schon alles für organisiert. Wieder die Heimreise sollte mit einem Hubschrauber nach Berlin, also von Stuttgart nach Berlin zum regierenden Bürgermeister damals gehen. Dann von Berlin nach Frankfurt-Oder mit einem Hubschrauber. So, und jetzt habe ich den Kampf verloren. Und im Boxen oder im Sport ist es so, wenn du verlierst, bist du alleine. Da war keiner mehr da mit einem Hubschrauber oder keiner da und hat mich angerufen, kann ich dich mit nach Hause nehmen oder sowas. Ich hatte zum Glück so ein großes D1-Telefon gehabt, so einen großen Koffer. Da habe ich einen Freund angerufen und habe gesagt, ob er noch einen Platz im Auto frei hat und mich mitnimmt. Weil weder mein Trainer noch mein Manager noch sonst irgendwas hat sich in Arsch nur drum gekümmert, wo ich bleibe. Dann bin ich von Stuttgart mit einem Freund mitgefahren. Ja, da haben drei Leute angerufen, weil ich heute noch weiß. Die sagte, Mann, Axel, ist doch scheiße, ja, hast halt einen Boxkampf verloren, aber du bist doch ein guter Typ und wie auch immer. Und dann mal gucken, was du machst. Und dann habe ich so gedacht, naja, Boxen will ich nicht mehr. Da habe ich aber meinen Taschenrechner mal rausgeholt, habe so die Verträge geguckt und da stand drin, so lange wie ich boxe, zahlen um meine Sponsoren weiter. Also habe ich gedacht, musste weiter boxen. Weil als Mechaniker arbeiten war nicht so mein Ding, glaube ich. Weil ich schon ewig raus war, von der Lehre her bis 1995. Und dann habe ich mir Handschuhe besorgt mit einem Klettverschluss, bin alleine zur Halle gegangen. Hab die Handschuhe alleine angezogen, war auch keiner in der Halle drin, also keine Trainingspartner, mein Trainer nicht und weiß ich was. Und dann auf einmal, ein paar Tage später, kam mein Trainer an auf der Halle und hat gesagt, Axel, was würdest du denn anders machen, wenn du nochmal gegen Botha boxen würdest? Und ich so, was soll ich denn anders machen? Das war ein scheiß Kampf. Ich weiß, dass ich kacke geboxt habe, aber das ist eben halt so. Im Leistungssport muss eben halt auch alles passen. Und dann sage ich, was ist denn los? Ja, Botha war gedopt. Und das war wirklich... Am nächsten Tag, mein Anrufbeantworter war voll wieder und alles waren wieder da, alle waren wieder da, alle meine Freunde, also die ich eigentlich vorher ja nicht mehr hatte. Und die haben alle angerufen, wir wussten ja und du bist ja doch gut und das. Und das war so ein prägender Moment für mein Leben eigentlich, muss ich sagen, wie man so alleine gelassen wird nach so einem verlorenen Kampf.
Ja,
Weil also, das war bei Formen natürlich ganz anders. Da war ich ja auf so einer Welle. Also da haben alle gesagt, du wurdest betrogen und du weißt ich was. Also vom Urteil her, von den Punktrichtern her. Aber bei Botha hatte ich eben halt den Kampf verloren. Und dann kam, wie gesagt, 10 Tage später oder 8 Tage später raus, dass er gedopt war. Mhm. Und dann waren die auf einmal alle wieder da, die ganzen Idioten. Die ich dann als Idiot noch behalten habe, aber ich hab's denen vielleicht nicht spüren lassen so richtig, aber für mich selbst war das eine geile Erfahrung, dass ich eben gemerkt habe, ja, du bist halt nach Siegen, alle feiern dich, aber nach Niederlagen bist du ganz alleine.
Da weißt da du, wer die Freunde echten Freunde wichtig. Sind.
Ja, ja. Ne?
Ja.
Genau.
Und dann gab es aber trotzdem nochmal die dritte Chance.
Ja, gegen Maike Mohr. Ja. Da muss ich sagen, das war echt ein knapper Kampf, den habe ich 2-1 verloren. Ist halt so. War einer der super Boxer in den 90er Jahren und den Hulk hat verloren. Aber zu Recht, für mich. War auch ein knapper Kampf, wie ihr sagt, ein 2-1-Urteil. Ein Punktrichter hatte mich vorne, zwei hatten Mura vorne. Aber so ist es halt im Sport. Ich hätte natürlich lieber gewonnen, klar. Ja, ja. Aber das Urteil ging völlig in Ordnung. Ja. Und dann geht es eben halt wieder als Leistungssportler, gerade im Boxen, wenn du einen Kampf verlierst, musst du dich wieder hinten anstellen. Und dann kommen die sogenannten Aufbaukämpfe wieder, wo du Gegner kriegst, wo du eigentlich nur gewinnen musst. Mhm. Also du musst gewinnen, kannst natürlich nicht immer gewinnen. Mhm. Ich habe zwar immer gewonnen, aber das war immer Scheißkämpfe, weil im Schwergewicht kann auch ein Schlag ausschlaggebend sein. Du gehst da mal runter oder wirst hart getroffen und das zwiebelt natürlich und tut doch weh, gerade im Schwergewicht. Aber das ist eben halt, gehört dazu, um wieder, sag ich mal, in die Weltrangliste mit nach oben zu rutschen. Und das war schon harte 3-4 Jahre, die ich da wieder kämpfen musste.
Und dann?
Dann habe ich 1998 einen schweren Bandscheibenvorfall gehabt und habe gesagt, okay, jetzt hörst du auf mit Sport. Also ich hatte dann wirklich irgendwann auch Schnauze voll gehabt, weil da kommen immer mehr Verletzungen dazu und das und das. Da habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt und wollte eigentlich aufhören. Also ich war in der unmittelbaren Vorbereitung für den nächsten Kampf und bin dann auf den Sonntag zu meiner Ärztin gekrochen und habe gesagt, ob sie wieder eine Spritze machen kann, die sie jeden Tag dann schon immer gespritzt hatte vor dem Training. Hat sie mich angeguckt und hat gesagt, nee Axel, der wird immer schlimmer, ich überweise dich jetzt mal zum Arzt. Mhm. Und dann bin ich hier zu Professor Mario Brock nach Berlin gekommen. Mhm. Und der hat mich da untersucht und hat gesagt, Axel, entweder wir operieren oder du musst so versuchen, eben halt mit Training und erstmal eine Pause natürlich, das wieder in Ordnung zu kriegen. Aber operieren würde eher zu raten. Dann habe ich gesagt, kann ich danach wieder Leistungssport machen? Dann sagt er, wie ist er noch nicht? Und jetzt kommt die geile Geschichte überhaupt. Sagt er, wir machen mal einen Termin für eine Operation. Und ich habe wirklich 1998 wartet mit mir gehadert, ob ich nicht sage, ich höre einfach auf, weil für das normale Leben reicht's ja. Mhm. So vom Bewegen her und so. Und dann bin ich ins Krankenhaus hier gefahren, nach Berlin, abends ins Krankenhaus rennen, ins Zimmer rennen. Und dann kam die Krankenschwester und hat gesagt, Herr Schulz, füllen Sie das mal alles auf und aus und wie auch immer. Und dann habe ich mir den Zettel durchgelesen, da stand da drin, wenn du tot bist, bist du tot. Dafür können wir ohne. Also was ja jeder normale Doktor dir immer vorlegt, ja, aber das liest ja immer keiner. Ja. Und da habe ich gesagt, so, war schön mit euch, ich fahre jetzt wieder los. Dann sagt die Schwester, oh Axel, warte mal ganz kurz, ich rufe mal den Professor an. Du, dann hat sie ihn angerufen und dann kam eine halbe Stunde später und sagt, Axel, pass auf, wir machen mal einen Deal. Ich fahre jetzt gleich nach Hause, rauche eine schöne Zigarre und trinke ein Glas Rotwein. Und morgen bist du der Zweite, den ich operiere. Beim ersten übe ich noch ein bisschen und beim zweiten, da bist du dran. Und das wird schon werden. Und dann ist das wirklich so geworden, wie er gesagt hat. Also er hat mich operiert. Wir haben heute noch Kontakt. Mhm. Er hat mich operiert. Und dann bin ich danach, ich sag mal 2-3 Wochen später, zu Professor Dungel geflogen nach Wien in so ein Reha-Zentrum. Mhm. Der hat die ganzen damals erfolgreichen Sportler, so wie Steffi Graf, Boris Becker und so, behandelt. Und da bin ich dann hin und wir haben da so einen richtigen Trainingsplan gehabt. Also er hat mir ihn gemacht, der Professor Dunge. Und daran sollte ich mich halten. Und dann habe ich gemerkt, dass ich jetzt, sag ich mal, eine Entscheidung will für mein Sportleben. Und habe immer mehr trainiert. Und dann kam der Physiotherapeut und hat gesagt, Axel, du sollst mal zum Professor kommen. Dann bin ich da hoch und der hat mich so zusammengeschissen. Hat gesagt, du machst viel zu viel, das geht noch nicht. Das muss ich erst stärken und so, du kannst nicht so viel trainieren schon. Also wir machen jetzt nach meinen Richtlinien. Und da habe ich dann zu mir gesagt, okay, jetzt habe ich die schwere Operation für mich entschieden. Jetzt will ich auch für mein weiteres Sportleben entscheiden. Und habe meinen Manager damit angerufen und habe gesagt, so, ich boxe jetzt eben von den Klitschkos. Und die so, nein, bloß, also die Klitschkos wollten
jetzt
das ja immer.
Jetzt ist er völlig irre.
Jetzt ist er völlig irre, aber da hatte Wladimir Klitschko gerade verloren gegen Rospyrity in der 12. Runde durch K.O. Und im Schwergewicht durch K.O. zu verlieren, ist immer so eine heikle Sache, der bleibt im Kopf drin. Und dann habe ich gesagt, so, ich boxe jetzt gegen Wladimir Klitschko. Und alle waren dagegen, alle. Also mein Manager, mein Trainer, alle eigentlich. RTL war ja unser übertragener Sender, war auch dagegen. Und ich habe gesagt, ich mache das aber, weil ich habe jetzt eine schwere Operation hinter mir, also es wird schon gut gehen. Und dann
klar, das ist ja die ideale Voraussetzung.
Ja, aber dann habe ich auch eine Entscheidung für mein Leben. Also weil die ganzen Aufbaukämpfe und so was, das macht ja auch nervlich was mit dir. Und das zerstört dich ja irgendwo, weil du immer im Fokus stehst, weil du immer im Druck stehst. Du musst, was ja auch normal ist. Aber ich habe gesagt, ich brauche jetzt da einfach eine Entscheidung. Und so habe ich dann Wladimir Klitschko geboxt, 1989, glaube ich. Nee, Quatsch.
Nee.
Nein, 99.
Später,
99,
genau.
In der Kölner Arena.
Ja.
Ich habe mich gewinnen lassen in der 8. Runde durch K.O. Ja, weil
super.
Er noch jünger war. Ja, komm, hau mich K.O. und dann passt das schon.
Ja.
Und dann habe ich ewig nichts gemacht und habe mich dann in die ganzen Charity-Projekte gestürzt, weil ich gedacht habe, mit meinem Bekanntheitsgrad, mit dem, was ich erreicht habe, sportlich, kann man auch gute Sachen wieder zurückgeben.
Und in all der Zeit warst du immer irre viel gemacht. Da hast du auch mal die Schauspielerei versucht. So zwischendrin.
Das hab ich öfter gemacht. Und das macht nach wie vor wahnsinnigen Spaß. Ganz, ganz viele Sachen, wo ich immer mal mitgespielt habe als Gast. Und weiß ich was, in aller Freundschaft zum Beispiel. Oder jetzt war ich auf dem Traumschiff mit Florian Silbereisen.
Auch nicht schlecht.
Das war super. Ja. Du, ich war mit Florian Golf spielen. Da habe ich gesagt, warum baust du mich nicht mal ein? Also kann ich nicht mal bei euch mitspielen auf dem Boot? Ich
und bin schon doch nie warst
noch,
du drauf.
Ich bin doch nie auf dem Boot gewesen. Ja, also so. Und wo mitgefahren oder sowas, also auf so großen.
Ja.
Und da einen Anruf gekriegt, da haben gesagt, du, wenn du jetzt könntest, dann wäre es soweit. Und ich dachte, okay, dann komme ich mal mit.
Cool.
Und war echt spannend. Also das sind immer wieder neue Herausforderungen, weil du musst ja dann sozusagen, du spielst ja nicht wirklich dich selbst. Also das ist ja dann wirklich, du hast ja da einen Charakter und eine Rolle, die du spielen musst.
Ja.
Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
Und du warst beim Mask
Dancer. Und das war echt witzig, weil meine Knie sind total im Arsch. Also jetzt mittlerweile habe ich linke Seite ein neues Knie, also so ein künstliches Knie gekriegt, was wirklich überhaupt nicht mehr wehtut. Aber damals waren beide Knie im Arsch. Also sind sie, heute ist nur noch eins im Arsch. Aber. Und dann habe ich die Anfrage gekriegt und habe so gesagt, nee, ich kann nicht tanzen. Also ich wüsste gar nicht, was ich da machen sollte. Und dann hat mein Manager gesagt, gut, dann sage ich da ab. Und dann irgendwann hat er mich angerufen und hat gesagt, du, wir können nicht mehr absagen. Ich sage, warum können wir nicht mehr absagen? Die bezahlen so viel Geld, da wärst du wirklich bescheuert, wenn du absagst. Und dann ich sage, was muss ich machen? Na, nur tanzen. Leute, kann ich auch üben davor? Also so. Aber da bin ich echt zu doof. Die Tanzschritte sich merken und so. Also da habe ich zu viel vom Kopf gekriegt. Das ist total schwer.
Aber singen wärst du dabei?
Singen wäre ich vielleicht dabei, wenn ich nicht tanzen muss. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann.
So, jetzt bist du Unternehmer. Tatsächlich vom Profiboxer zum Unternehmer. Wie war denn der Weg dahin? Normalerweise denkt man ja so, also Künstler, Sportler haben nicht allzu viel zu tun mit Zahlen und mit Geld und können das nicht so gut managen. Wie war das bei dir?
Habe ich auch, also bin ich auch nicht. Da bin ich Nein, das war ein totaler Zufall. Ich war mit ein paar Jungs in Florida im Urlaub, Golfurlaub, und wir haben dann eine super geile Soße gegessen, die total toll schmeckt zu Sparrows zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich mit einem Freund die Soße nachgekocht und wir haben dann immer mitgeschrieben, was wir so reingemacht haben, die Anteile davon. Und dann saß ich irgendwann, also wir haben 5 Liter einmal mehr gekocht, jeder hat die Hälfte gekriegt und immer mehr Freunde haben gesagt, wenn du jetzt zum Grillen kommst, bring ja deine geile Soße mit. Und ich so, ja, mach ich. Und so kam das dann und dann saß ich mit Ronny Pietzner, der kommt hier aus Potsdam und ist Koch der Nationalmannschaft und Trainer der Nationalmannschaft. Mit dem saß ich mal zusammen und nach so 3., 4. Bier, als ich so mutiger wurde, sag ich so, Ronny, ich koche jetzt auch. Und der hat sich kaputt gelacht. Der hat gesagt, du, was kochst du denn? Und ich habe gesagt, eine Soße. Und dann sagt er allen Ernstes, er hätte eine Soßenfabrik. Und wenn ich die Soße mal so groß produzieren will, dann soll ich mal anrufen. Habe ich ihn angeguckt, da habe ich gesagt, bist du besoffen oder was? Ich gehe in irgendeinen Laden und kauf mir die Soße. Dann sagt er, ja genau, und ich produziere die. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich schicke dir mal das Rezept rüber. Du sagst mir ungefähr, was die Mindestmenge kostet und dann bezahle ich dir die und dann unterschreib mir mal gleich ein Rezept, dass es meins ist. So. Und dann irgendwann nach 3 Wochen, also ich hatte dann 2, 3 Verkostungen gemacht oder 4, habe ich gesagt, oh Ronny, geil, die Soße, so würde sie mir schmecken, kannst du jetzt für mich machen. Und dann rief er mich an und sagt, ist deine Garage leer nach 3 Wochen? Und ich, warum meine Garage? Was hat meine Garage mit deiner, mit meiner Soße zu tun? Na, deine Mindestproduktion kommt. Und ich, wie viel? 4.000 Flaschen, ohne dass ich die verkaufen darf, weil ich ja gar keine Lizenz dafür hatte. Und da hatte ich davon 4.000 Flaschen in meiner Garage. Das war, ich wusste gar nicht, wohin damit. Und dann habe ich die immer mitgenommen damals, also vor 12 Jahren, 10 Jahren, zu Autogrammstunden, habe die immer verschenkt, weil da durfte er nicht verkaufen. Und dann habe ich damals, haben immer mehr gesagt, Mann, die Soße ist aber lecker. Dann habe ich noch einen Bekannten angerufen und habe gesagt, kann ich dir mal die Soße schicken? Und du sagst mir einfach, ob die gut schmeckt oder ob die nichts ist. Und dann habe ich da ein paar Soßen zum Freund von mir geschickt. Und der ruft mich dann 2 Tage später an und sagt, Axel, die Soße ist super. Wenn du mehr machen willst, komm vorbei. Und ich, okay, Montag komm ich. Und dann bin ich zu ihm gefahren, einer der größten Fleischhersteller in Europa. Und dann bin ich dahin, dann saßen all seine Direktoren da und haben so meine Soße gekostet und gemacht, getan und haben mir erzählt, was ich noch machen muss. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, sag mal, habt ihr allen Dingen eine Waffe? Ich habe mal geboxt früher, ich weiß gar nicht, wenn euch die Soße so gut schmeckt, kauft mir die doch ab. Und dann sagt ein Freund von mir, nee, aber wir helfen dir dabei bei der Vermarktung, wenn du es willst. Und jetzt habe ich mittlerweile 3 Soßen, Spelps, Würste, Currywurst im Glas, Chili con Carne im Glas. Also ich habe jetzt 27 Lizenzprodukte, die ich aber alle selbst entwickle, alle mache, alle betreue. Alle Selbstversuche zu verkaufen und wie auch immer.
Wie sieht denn so eine normale Arbeitswoche aus bei dir?
Eine normale Arbeitswoche ist, dass ich Montag frei habe.
Warum?
Also, weil montags will kein Einkäufer mit mir reden. Also ich mache meinen Vertrieb selbst so ziemlich. Also das heißt, ich rufe alle an und in den ersten Jahren war es wirklich so, dass ich, du musst ja die Nummern raussuchen und dann erstmal an der Sekretärin vorbeikommen.
Ja, aber da dachten die, da ist versteckte Kamera, wenn du da
ja,
sagst.
Ja, dann rufe ich dann immer an und sage, ja, schönen guten Tag, hier ist Axel Schulz, wir müssen langsam reden, weil ich habe früher mal geboxt. Das ist so das Schlagwort. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer mit mir, dass manchmal verstehe ich es nicht so richtig. Und dann kommt meistens von der netten Sekretärin, sind Sie der Axel Schulz? Sag, ja, das bin ich. Und natürlich kriegen Sie einen Termin beim Chef, natürlich. Und so kommen dann, macht man dann die Türen auf. Also, weil es gibt ja, ich weiß nicht, wie viel Axel Schulz es in Deutschland gibt. Das Beste war mal, ich hatte einen Einkäufer angerufen und der hat dann nach 2 Minuten gesagt, Herr Schulz, ich leg jetzt auf. Hat aufgelegt. Ich habe vorher erzählt, was ich für geile Sparrows habe, was ich so alles mache und so was alles. Und der sagt, wie du gerade sagtest, ich glaube, irgendeiner verarscht mich jetzt, ich leg jetzt auf. Und dann hat der einen Geschäftspartner von mir angerufen und hat gesagt, du, weißt du was, Axel Schulz hat gerade bei mir angerufen und wollte mir Soßen verkaufen und Sparrows verkaufen. Und der Freund eben hat, ja, das sind seine Produkte, das war der richtige Axel Schulz. Und dann hat er mich erst wieder zurückgerufen und gesagt, er dachte wirklich, er ist im falschen Film.
Und dich am Schreibtisch kann ich mir auch sehr schwer vorstellen, die ganze
Nein,
Woche.
Nein, aber das gehört ja dazu. Also das ist ja nicht wirklich der Schreibtisch, das ist ja manchmal eben halt ohne Couch. Gestern zum Beispiel habe ich zu meinem Hausmeister gesagt, Wolle, ich muss mal kurz arbeiten. Und dann 10 Minuten später steht er bei mir im Wohnzimmer und ich lag gerade auf der Couch. Aber zum Glück hat ein Headset auf und hatte geredet. Also manchmal ist es gut, wenn man kein Video hat, also ein Videoanruf, weil mein Hausmeister hat mich angeguckt. Das ist eine Arbeit. Guck mal hier, ich telefoniere gerade. Entschuldige bitte. Ich mach dir gleich einen Kaffee. Also sind manchmal wirklich lustige Momente, so wie man sich das mal vorstellen kann. Wenn man das Andi Brehme-Video noch hat, wo er für einen Fan was aufnimmt, wo seine nackte Freundin durchs Bild läuft. So ist es manchmal bei mir zu Hause ein bisschen wirr, dass manchmal mein Hausmeister durchs Bild rennt und irgendwas holt, wieder ein Bier oder so.
Das Jahr ist ja noch jung, kann man sagen. Wir sind die Hälfte rum. Wie sehen die nächsten Monate aus?
Die sind eigentlich immer durchwachsen gleich. Im Sommer ist natürlich viel, viel schöner, weil ich da golfen gehen kann. Ich bin in 3 so einen Charity-Golfvereinen mit drin, unter anderem bei den Partisanen. Das ist so ehemalige Sportler sind wir. Wir sind 12 Jungs und wir machen eigene Golfturniere und versuchen dann eben halt Spendengelder auch zu sammeln. Wir haben jetzt im letzten Jahr 30.000 Euro ungefähr gespendet für die Krankenhausclowns in Berlin für eine Kinderstiftung. Und das macht wahnsinnig Spaß, da eben halt spielerisch zu unterstützen und zu helfen.
Axel, danke, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr gern. Jederzeit wieder.